Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Antonia Zierer. Sie ist Geschäftsführerin bei BYTE, der Bayerischen Agentur für Digitales, und arbeitet an der Schnittstelle zwischen Technologie, Verwaltung und politischer Realität. Mit ihrem Team bringt sie KI-Projekte in die Pilotphase, baut offene Datenplattformen und denkt staatliche Prozesse neu. Immer mit dem Ziel, den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor voranzutreiben. Ich wollte von ihr wissen, wie sich der Staat technologisch souverän aufstellen kann, wo die größten Herausforderungen der Verwaltungsdigitalisierung liegen und warum Datenschutz nicht das Problem, sondern Teil der Lösung sein muss. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Antonia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Digitalisierung zu sprechen, und zwar nicht irgendwo, sondern in der Verwaltung, in der Regierung, in allem, was an Behörden in unserem täglichen Leben so mit uns zu tun hat im weitesten Sinne und wie wir das besser hinbekommen mit Technologie, mit KI, mit allem, was da so auf uns zukommt. Herzlich willkommen.
Ja, danke Daniel, ich freue mich auch sehr.
Das letzte Mal saßen wir ja zusammen in Austin auf der South by Southwest gemeinsam auf der Bühne, um über E-Government zu sprechen, darüber, wo es denn noch so hakt, wie weit wir denn schon sind, wie da so der Status ist. Was hat sich denn seitdem entwickelt? Gibt es so ein paar Sachen, die gut in die richtige Richtung gingen sozusagen?
Ja, ich glaube, als wir auf der South by Southwest waren, war ja gerade noch Musk ziemlich aktiv in Doge in den USA und das hat da sehr viel überschattet. Also zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch viel darüber gesprochen, was sind denn auch die Gefährdungen, die durch Technologieeinsatz entstehen und wo muss man vielleicht auch aufpassen. Das hat sich ja in den USA jetzt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, entspannt, aber zumindest hat sich die Situation jetzt wieder geändert. Ja, wenn wir auf Deutschland schauen oder auf Bayern schauen, glaube ich, hat sich schon einiges getan. Also gerade in Deutschland oder auf der bundesdeutschen Ebene sieht man mit dem neu eingerichteten Ministerium für Digitales oder für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Ich finde, das ist wirklich ein Lichtblick, weil dieses Wort Staatsmodernisierung eben auch in dem Namen auftaucht. Und das für mich ein ganz eindeutiges Zeichen ist, dass es nicht nur um Technologie geht, sondern dass es auch um anderes geht, um Organisation, die angepasst werden muss, damit die Digitalisierung vorangeht. Und das, finde ich, ist wirklich ein sehr gutes Zeichen.
Man hat auch bei aller Kritik, die man vielleicht an der neuen Bundesregierung durchaus schon auch äußern kann, aber gerade in dem Bereich hat man schon ein bisschen das Gefühl von so einer Aufbruchsstimmung, oder? Also dass man jetzt so ein bisschen endlich mal auch unter so einem übergeordneten Dach vielleicht mal versucht, auch stärker zusammenzuarbeiten und irgendwie Kräfte zu bündeln.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also da einen externen Experten zu holen, ist ja auch mutig. Kann auch sein, dass es scheitert, das weiß ich nicht. Ja. Und auch ein Ministerium jetzt aus verschiedenen Abteilungen zusammen zu bauen, auch das ist natürlich ein Wagnis. Aber was ich so wahrnehme, ich bin natürlich jetzt nicht so nah dran an der Bundespolitik, deswegen ist das wirklich nur eine Wahrnehmung, die ich habe, dass tatsächlich Aufbruchsstimmung vorhanden ist, dass da viele gute Leute sich versammelt haben und viele gute Ideen jetzt in die Umsetzung gebracht werden. Und ich hoffe auch mit Bayern und zusammen mit Bayern, zumindest was ich höre, ist da auch der Minister Mehring aus Bayern sehr aktiv und in Gesprächen und bin da sehr zuversichtlich, dass da jetzt ein bisschen Schwung reinkommt in die Verwaltungsdigitalisierung durch den Bund.
Wenn wir mal konkret nach Bayern schauen, hast du denn vielleicht 2, 3 Beispiele an Projekten, die vielleicht schon fertig umgesetzt sind oder an denen ihr gerade arbeitet, damit die uns zuhören, vielleicht auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was ihr da eigentlich so macht?
Ja, sehr gerne. Also wir als BYTE sind ja noch nicht so lange im Spiel. Wir sind jetzt knapp 3 Jahre alt oder etwas über 3 Jahre alt und wir arbeiten an kleineren und größeren Projekten. Kleinere Projekte sind tatsächlich auch schon einige in der Umsetzung, sind schon live. Bisschen größere Projekte brauchen noch ein bisschen. Das erste Projekt, das wirklich schon schön sichtbar ist, ist das Open Data Portal, das wir für den Freistaat Bayern aufgebaut haben. Das ist natürlich jetzt nicht ganz klassisch eine Verwaltungsleistung, weil also es ist jetzt nicht so, dass da Bürger Anträge stellen können und dann irgendwie Bescheide bekommen. Aber es ist ein Projekt, in dem einfach sehr viele Daten zur Verfügung gestellt werden, die im Bereich des Staates oder im Bereich von Behörden, auch von kommunalen Behörden entstehen und die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und wir sind sehr stolz drauf. Wir sind schon mehrfach jetzt ausgezeichnet worden als bestes deutsches Datenportal, haben jetzt zuletzt auch bei dem Anwenderforum in München wieder einen Award bekommen als Best Practice Beispiel. Und da sieht man, dass doch was vorangehen kann, wenn man sich eben wirklich Gedanken macht. Wir sind bei dem Projekt auch wirklich agil vorgegangen, haben sehr viel auf die Nutzer gehört, haben versucht, wirklich sowohl die Community als auch die Verwaltungsmitarbeitenden mitzunehmen, auf deren Bedürfnisse zu hören. Und das hat eben dazu geführt, dass es jetzt ein gutes Portal ist. Wir haben auch auf eine Open-Source-Technologie gesetzt und sehen jetzt auch, dass andere Bundesländer die gleiche Technologie einsetzen wollen oder einige tun es auch schon. Brandenburg hat es jetzt schon angefangen. Und also da sehen wir eben, dass wenn man mal anfängt und wenn man eben die richtigen Weichenstellungen auch setzt, dass dann auch wirklich was passieren kann. Andere Projekte, an denen wir arbeiten, du hast vorhin das Stichwort KI genannt. Wir haben gerade ein Projekt in einer Pilotphase, das ist der sogenannte Dokumentenchecker. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Landesamt für Pflege machen. Da geht es darum, dass die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in der Pflege verbessert wird oder vereinfacht wird durch den Einsatz von KI. Das Landesamt für Pflege hat selbst schon verschiedene Digitalisierungsschritte unternommen, um diesen Prozess eben besser zu gestalten. Und was wir jetzt noch davor geschaltet haben, ist eine KI-gestützte Prüfung der Dokumente, sodass die, wenn die Anträge eingehen, dass die Sachbearbeitenden dann sofort über die KI eben eine Information bekommen, welche Daten sind da oder welche Dokumente sind überhaupt vorhanden, ist der Antrag vollständig, sodass sie dann durch eine vorbereitete Prüfung sehr viel Zeit sparen und dann eventuell Dokumente noch nachfordern können oder dann eben wissen, diesen Antrag stellen Sie jetzt nochmal nach hinten, weil da eben noch Dinge zu klären sind und andere Anträge können Sie eben nach vorne stellen. Das sind so zwei Beispiele, an denen wir arbeiten.
Wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, Open Data Plattform, ja, okay, Daten, was macht man denn damit eigentlich?
Mit den offenen Daten? Also Verschiedenes. Also es ist natürlich einerseits für die Wissenschaft interessant, eine Datensammlung zu bekommen. Ist aber auch für die Zivilgesellschaft interessant. Wir hoffen auch, dass sich auch einige Startups dafür interessieren und sich vielleicht auch sogar Businessmodelle darauf aufbauen lassen. Zum Beispiel im Bereich der Energieplanung könnte es ganz interessant sein, eben Zugriff auf solche Daten zu haben, um Kommunen dann auch dabei zu beraten, welchen Energieausbau sie machen sollen, vielleicht auch über die Geodaten, die vorhanden sind, dann auch zu sehen, okay, wie viel Fläche sind dann auch für Solar geeignet oder so. Solche Dinge sind Beispiele, von denen ich zum Teil auch schon weiß, dass Startups daran arbeiten, eben mit öffentlichen Daten.
Du hast gerade das Beispiel schon mit der Anerkennung von Bildung, von Ausbildung und Zertifikaten und so weiter angesprochen, wo KI zum Einsatz kommt. Ich bin ja eher Laie, was das Behörden-Game sozusagen angeht. Aber wenn ich mir überlege, dass wir ja in ganz vielen Behörden einfach eine riesige Flut an Anträgen, an Dingen, die abgearbeitet werden müssen, die sortiert werden müssen, die kategorisiert werden müssen, die qualifiziert werden müssen, bewertet werden müssen und so weiter. Und wir einfach in vielen Behörden, in vielen Ämtern, in vielen Ministerien einfach auch nicht die Manpower haben, um dieser Flut überhaupt Herr zu werden. Da ist doch eigentlich ein riesiges Potenzial, dass man sagt, okay, wir haben hier eine KI, die kann von mir aus, wenn es um Förderanträge geht, ein Beispiel von Tausenden oder auch Asylanträge, ich kann doch schon mal so eine Vorselektion mit KI machen und sagen, okay, der ist glasklar der Fall, das passt, das ist unproblematisch und dann habe ich vielleicht eine zweite Kategorie, da muss nochmal jemand drüber schauen und die dritte, oh, das sieht ganz schwierig aus, so. Aber dann kann ich ja schon mal irgendwie priorisieren und kann vielleicht Dinge effizienter abarbeiten und den Leuten, die einen sauberen Antrag gestellt haben, wo alles passen sollte, wo eigentlich alles durchgeht, die auch auf so eine Art Fast-Track schieben. Warum macht man das denn noch nicht viel mehr? Das wäre doch eigentlich eine relativ verhältnismäßig einfach umzusetzender Anwendungsfall.
Also das ist richtig, dass es ein Anwendungsfall ist, der vielleicht viel Potenzial hat. Wir sehen da auch die Vision, dass es dahin gehen soll. Aktuell haben wir jetzt mal eben mit dieser Vollständigkeitsprüfung angefangen, um überhaupt mal KI-Projekte in der Verwaltung auszutesten. Also da ist die Verwaltung einfach ein paar Jahre hinter dem, was in der Wirtschaft schon Standard ist. Liegt zum Teil auch daran, dass die Infrastrukturen nicht vorhanden sind, liegt zum Teil, dass die Daten vielleicht auch nicht in dem Maße vorhanden sind. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Verwaltung einen ganz anderen Anspruch an Entscheidungen hat. Es muss einfach rechtssicher sein. Also das heißt, die Frage, ob KI wirklich auch eingesetzt werden kann, um Entscheidungen vorzubereiten, ist eine Frage, die noch eine Weile dauern wird, denke ich. Aber man kann KI ja auch in anderen Bereichen einsetzen. Und das Beispiel, das ich gerade genannt hatte für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, wir haben da jetzt einen Piloten gemacht, erstmal mit einem Land. Das wird gerade getestet. Wir merken, dass da tatsächlich Einsparungspotenzial ist an Zeit, die Sachbearbeiter eben brauchen, um so einen Vorgang zu bearbeiten. Und wir sehen auf jeden Fall Potenzial, das auch in andere Bereiche zu bringen. Also erstmal in andere Bereiche, in denen Berufsanerkennung oder Anerkennung von Berufsabschlüssen eine Rolle spielt. Wir sehen aber auch Potenzial, da in die Hochschulen zu gehen. Die bekommen ja auch ganz viele Dokumente, die eben eigentlich ähnliche Dokumente sind wie die Dokumente, die bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen erforderlich sind. Lebensläufe, Zeugnis, Identifikationsnachweise. Aber letztlich kann so eine Technologie natürlich auch für andere Anträge eingesetzt werden, um da die Vollständigkeit zu prüfen. Und das Potenzial sehen wir, aber nach und nach, also Schritt für Schritt. Und ich hoffe sehr, dass wir da hinkommen.
Wenn wir an KI denken, dann haben wir oftmals erstmal die USA im Blick, im Kopf oder China, die große Systeme bauen, wie OpenAI es macht oder auch natürlich Microsoft und DeepSeek in China und so weiter. Und in Europa haben wir natürlich auch KI-Systeme, aber längst nicht in so einer breiten Nutzung wie dort. Jetzt könnte man sich es natürlich einfach machen. Und man sagt, okay, man nimmt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Modell von OpenAI. Gibt es ja auch ein Modell, was ich nutzen kann, auch Open Source auf meinem Rechner quasi, auf meiner Infrastruktur nutzen kann. Man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, okay, ich gehe in die USA, ich nehme das, ich nutze das für meine Systeme. Aber wir haben ja auch irgendwie die letzten Monate und auch schon die letzten Jahre gelernt, dass wir uns vielleicht nicht ganz so abhängig machen sollten von auch anderen großen Nationen und vielleicht zumindest mal schauen sollten, dass wir in Europa uns da stärker aufhalten. Welche Rolle spielen denn diese Fragestellungen auch in eurer Arbeit? Also wie wahrt ihr da auch eine, sagen wir mal zumindest europäische Unabhängigkeit und dass wir uns da nicht eben genau in so eine Abhängigkeit begeben, die uns vielleicht auf die Füße fallen könnte, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß ja immer nicht, was am nächsten Tag in gewissen Ecken dieser Welt passiert.
Ja, also ich würde jetzt sagen, man muss vielleicht unterscheiden zwischen Unabhängigkeit und Souveränität. Also wir setzen auch amerikanische Technologien ein aktuell. Aber was uns wichtig ist, dass wir immer souverän entscheiden können, welche Technologie wir einsetzen. Also dass es Alternativen gibt. Deswegen schauen wir uns auch immer Alternativen an. Wir schauen auch viel Open-Source-Technologie an, eben die nicht proprietär ist. Wir achten auch darauf, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir Modelle oder dass wir unsere Systeme nicht so bauen, dass sie nur auf ein Modell passen, sondern dass wir im Zweifelsfall, falls sich herausstellt, dass wir Modelle wechseln müssen, diese Modelle dann auch einfach wechseln können. Das sind auf jeden Fall Überlegungen, die wir haben und die wir mit berücksichtigen. Aber man muss auch sagen, wir haben zum Teil die Technologie eben noch nicht oder mal sehen, ob wir sie irgendwann haben werden auf dem gleichen Niveau. Und in manchen Fällen ist es enorm wichtig, dass wir hier auf unabhängige Technologien setzen und in anderen Bereichen spielt es eben keine so große Rolle. Und dann kann man von Use Case zu Use Case entscheiden, setzt man jetzt hier eine amerikanische oder ausländische Technologie ein oder ist es hier wichtig, dann vielleicht auch mit Abstrichen in der Qualität, dass es eben unabhängig und souverän ist.
Bei all den Systemen, über die wir da reden, auch tatsächlich die Systeme, mit denen die Bürgerinnen und Bürger am Ende zu tun haben werden, haben wir ja auch die Komponente Vertrauen, die einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Natürlich auch so ein bisschen, wo landen meine Daten da überhaupt? Kann ich darauf vertrauen, dass damit auch wirklich nur das gemacht wird, was ich möchte und nicht auf einmal irgendwas irgendwo landet und wir ja vielleicht sogar chinesische Social Scoring Modelle oder ähnliches irgendwann mal haben werden, sondern dass wir da auch wirklich das Vertrauen der Nutzer und Nutzerinnen aufbauen. Wie stellt ihr das denn sicher? Weil jetzt könntet ihr die tollsten Systeme bauen, die großartigsten Dinge können. Aber wenn sie dann am Ende keiner nutzen möchte, wäre es ja eher schwierig.
Ja, das ist richtig und das stellt tatsächlich auch eine der Herausforderungen dar, mit denen wir zu tun haben. Wir versuchen eben Technologien einzusetzen, die für die jeweiligen Anwendungsfälle gut passen. Und jetzt in dem Beispiel Open Data, da war klar, das sind offene Daten, das sind Daten, die sowieso der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Da haben wir es uns auch dann getraut und haben es auch gewagt, hier auf Cloud-Technologien zu setzen von amerikanischen Anbietern. Und das funktioniert auch gut. Für uns ist es ja auch wichtig, dass wir diese Technologien kennen, dass der Staat auch die Expertise und Kompetenz hat, mit solchen Technologien umzugehen. Deswegen war das ein super Fall für uns oder ist ein super Fall für uns, hier diese Technologie auch auszuprobieren. In anderen Fällen, also ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ist eine Fördermanagement-Plattform für den Freistaat Bayern. Du hattest vorhin das Thema Förderung ja auch angesprochen. Und da wird es im Kern darum gehen, dass eben die Förderungen, die der Freistaat Bayern an Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen oder auch Kommunen ausgibt, über eine zentrale Plattform laufen. Und das sind natürlich Daten, da sehen wir es nicht so gerne, wenn die in falsche Hände geraten. Das heißt, hier war es uns wichtig, dass wir auf eine Hosting-Lösung setzen, die in der Hand des Freistaats ist. Und da arbeiten wir mit dem ITDLZ zusammen, mit dem IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern, um hier auch auf Cloud-Technologie basierend, aber innerhalb des ITDLZ eben eine Lösung zu schaffen. Das dauert dann länger, weil die Technologien eben noch nicht da sind, gerade aufgebaut werden, getestet werden, als das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn man von Anfang an auf die Hyperscaler gesetzt hätte. Aber es war in dem Fall einfach die Entscheidung, dass wir gesagt haben, es ist wichtiger, dass wir hier die Hand drauf haben.
Ihr habt bei der BYD ja quasi drei Zielgruppen. Eine nachgelagerte, nämlich die Endnutzer und Endnutzerinnen. Und dann auf der einen Seite habt ihr die Techies, die am liebsten wahrscheinlich alles digitalisieren wollen würden und ganz, ganz viele Möglichkeiten sehen. Und dann die Behörden, Ämter, Ministerien, die auch teilweise sehr berechtigte Einwände haben, warum man vielleicht Dinge nicht machen sollte oder sehr vorsichtig machen sollte. Weil wir haben ja ganz oft, also die Endnutzer und Endnutzerinnen, die würden ja auch gerne viel mehr digital machen. Und dann hat man aber diejenigen, die sagen, ja, vielleicht auch nicht. Und die Bedenken, die da sind, die haben ja manchmal gar nicht dieses ganze Bashing verdient, was sie abbekommen. Also klar, es gibt Punkte, die kann man diskutieren, aber es gibt ja durchaus auch eine Grundlage dafür, dass man sagt, wir wollen schon dafür sorgen, dass das alles juristisch sicher ist, rechtlich abgesichert ist, dass das Ganze funktioniert, dass wir uns nicht in Abhängigkeiten begeben, dass es auch langfristig funktioniert und wir nicht auf einmal in 2 Jahren alles neu bauen müssen und dann überlegen müssen, wie wir Daten migrieren können und so weiter und so fort. Wie findet ihr denn die Balance zwischen diesen, ich sage jetzt mal, 3 Stimmungslagen, mit denen ihr da arbeiten müsst?
Ja, in der Tat haben wir da unterschiedliche Zielgruppen und die Interessen dieser Zielgruppen oder Stakeholder müssen natürlich auch ausgeglichen werden und das sieht dann auch von Fall zu Fall unterschiedlich aus. Also es gibt Fälle, in denen ist es eben sehr wichtig, dass wir auf Vertraulichkeit setzen, dass wir auf absolute Zuverlässigkeit setzen und da müssen wir dann auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht etwas länger dauert, dass vielleicht auch nicht die neuesten Technologien eingesetzt werden können, sondern verlässliche, bewährte Technologien oder Technologien, die eben in eigener Hand liegen, damit man eben sich nicht in diese Abhängigkeiten bewegt. Und dann gibt es aber auch Fälle, in denen man eben ein bisschen experimentierfreudiger sein kann, weil es eben nicht die hochsensiblen Daten sind, mit denen man zu tun hat. Also das kommt wirklich sehr auf den einzelnen Fall an. Und auch diese Zielgruppen sind gar nicht so eindeutig, wie du sie gerade dargestellt hast. Ne? Auch in der Verwaltung gibt es Vordenker, die da großes Interesse haben, Technologien einzusetzen, neue Technologien auszuprobieren. Unter den Bürgerinnen und Bürgern hat man auch verschiedene Strömungen. Da gibt es die, die am liebsten alles online machen würden. Und da gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, aber ich gehe schon auch gerne aufs Amt, weil da habe ich mit einem Menschen zu tun. Und da bin ich nicht ausgeliefert dem, was das Internet macht sozusagen. Das sind vielleicht dann die Leute, die ohnehin nicht so digital affin sind. Also das heißt, die Zielgruppen gibt es und man muss einen Interessensausgleich machen. Aber die Zielgruppen sind auch nicht so ganz scharf abgegrenzt, sondern es gibt solche und solche. Also es gibt Leute, die wirklich was vorantreiben wollen in der Verwaltung. Und dann gibt es natürlich die Bedenkenträger. Keine Frage.
Es gibt ja innerhalb Europas auch Nationen, die noch viel digitaler sind. Wenn wir nach Estland schauen, wenn wir nach Dänemark schauen, nach Finnland schauen und so weiter. Es gibt immer dieses Argument, die sind ja viel kleiner, es sind ja viel weniger Nutzer und Nutzerinnen. Das ist ja alles viel einfacher. Die hatten ja keine Legacy-Systeme. Teilweise, wenn wir nach Estland schauen, die mussten ja alles neu aufbauen. Sind denn diese Argumentationen in Gänze, das ist jetzt sehr pauschal gefragt, ich weiß, Aber sind die denn eigentlich noch haltbar? Also ich so mit meinem durchaus fortgeschrittenen technischen Sachverstand denke mir immer, naja, aber es ist doch irgendwie auch, klar, ich verstehe es in der Grundargumentation, aber es ist ja irgendwie auch am Ende eine Frage der Skalierung und das kann man ja skalieren entsprechend.
Also ich glaube, zu einem Teil sind die Argumente schon richtig, aber zu einem anderen Teil ist es auch eine Frage des Wollens und das finden wir Konsens auch innerhalb Deutschlands, dass sich vielleicht auch manche Strukturen ändern müssen, dass Dinge, die, wo es in der Vergangenheit Sinn gemacht hat, dass es bei der Kommune lag. Ne? In der Vergangenheit gab es nicht die Möglichkeit, einen Online-Antrag zu stellen, der dann in Berlin bearbeitet wird. Ja? Jetzt gibt es diese Möglichkeit. Muss dann wirklich jede einzelne Kommune sich selbst überlegen, wie ein Antrag für einen Personalausweis aussieht? Wenn die Daten sowieso irgendwann nach Berlin gehen in die Bundesdruckerei und dann von der Bundesdruckerei zentral das gedruckt wird. Ich glaube, nein. Ich glaube, hier kann man durchaus wirklich über noch eine Aufgabenneuaufteilung nachdenken. Diesen Wunsch gibt es auch aus den Kommunen. Die Kommunen haben das auch ganz eindeutig geäußert, dass überall dort, wo die kommunale Einflussnahme gering ist und quasi nur die Umsetzung erfolgt, dass da eigentlich auch zentrale Dienste vom Bund angeboten werden könnten. Und das könnte natürlich die Kommunen auch wieder entlasten, sich auf Dinge zu fokussieren, die wirklich vor Ort erledigt werden müssen, weil es da auf die Gegebenheiten vor Ort ankommt.
Ist ja auch eine Kostenfrage. Also wenn jeder sein eigenes System baut, habe ich natürlich eine ganz andere Investition, als wenn ich sage, ich baue eins, mit dem ich Reisepässe und Personalausweise beantragen oder verlängern kann.
Genau, und es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja dann auch drumherum noch. Die haben dann Terminsysteme, über die man Termine machen kann. Die haben dann Status-Update-Systeme, keine Ahnung, verschiedene Dinge. Auch da könnte man viel stärker über Komponenten nachdenken, die eben von verschiedenen Einheiten gleich genutzt wird. Also so dieser Gedanke einer Plattform, die eben verschiedene Komponenten bietet, die man dann nach Bedarf einsetzen kann, sodass durchaus Rücksicht genommen werden kann auf die Bedürfnisse der jeweiligen Behörde oder der jeweiligen Kommune. Aber dass es halt Bausteine gibt, die eben genutzt werden können, die entweder zentral zur Verfügung gestellt werden oder über Open Source geteilt werden können. Also ich glaube, da gibt es viele Ideen, die zum Teil ja auch schon umgesetzt werden, aber die man vielleicht noch stärker in den Fokus genommen werden könnten. Und letztlich muss auch der Föderalismus nochmal neu überdacht werden, meines Erachtens. Also nicht der Föderalismus insgesamt, aber eben gerade beim Thema Digitalisierung, da ist es einfach besser, wenn man Bausteine hat, die auch zentral eben vom Bund vorgegeben werden. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch den Wechsel von der Bayern-ID hin zur Bund-ID. Das begrüße ich sehr, denn ich meine auch, und ich habe ja auch keinen bayerischen Personalausweis, sondern ich habe einen Bundespersonalausweis. Und für mich ist das Äquivalent. Und da, glaube ich, kommen wir auch langsam dahin. Aber es hat einen langen Prozess gebraucht. In der Vergangenheit gab es da einfach andere Ansichten und andere Entscheidungen, die erstmal in eine andere Richtung gegangen sind. Und jetzt langsam merkt man, dass man eben auch eher diesen Weg gehen sollte. Und ich hoffe sehr, dass wir auch noch aufholen und nicht weiter hinterherfallen, weil die Dänen und die Esten und die Finnen, die sind ja auch nicht stehen geblieben, sondern also die haben viel vorgelegt und die legen ja auch weiterhin viel vor und haben natürlich jetzt auch schon eine gute Ausgangsbasis. Und da hoffe ich, dass wir da hinterherkommen und nicht weiter zurückfallen.
Sind wir denn eigentlich besser geworden, was den europäischen Austausch angeht? Also wir haben gerade die Leuchtturmbeispiele ja schon genannt. Also findet dann Austausch statt? Und wie sieht es da auf der anderen Seite aus? Also wie offen ist man da auch, sich in die Systeme reinschauen zu lassen, vielleicht auch wirklich mal zu erklären, wie das alles so funktioniert, was es da auch für Hürden gab, wie man die gelöst hat?
Ja, in jedem Fall. Also wir haben immer wieder Austausch mit anderen Nationen. Jetzt vor kurzem war eine ungarische Delegation hier in Bayern zu Gast. Wir hatten mit verschiedenen Vertretern von finnischen Behörden schon mehrfach Kontakt mit den dänischen Behörden, waren selbst auch schon auf verschiedenen Reisen, um uns anzuschauen, was eben in den verschiedenen Ländern anders gemacht wird, vielleicht auch besser gemacht wird als in Deutschland und was man sich dort abschauen kann. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wir arbeiten auch mit Dienstleistern aus diesen Ländern zusammen, die eben auch konkret diese Regierungen schon beraten und betreut und begleitet haben. Und wir hoffen, dass wir aus dieser Expertise dann eben auch lernen bei uns.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, wir haben schon viel über KI gesprochen, aber so generell, wenn du mal guckst, was so die nächsten, ich sag mal, 10 Jahre passieren könnte, realistisch passieren könnte, was denkst du denn, was wird dann alles digital funktionieren? Natürlich nur Beispiele, aber so ein paar Dinge, mit denen wir vielleicht heute noch alle sehr analog umgehen müssen? Gibt es da so Dinge, wo du siehst, vielleicht auch auf einer Timeline, die ihr schon mal irgendwie so angedacht habt, Sachen, die bis dahin Realität werden können?
Also jetzt, wenn wir über die nächsten 10 Jahre sprechen, dann glaube ich, ist das Thema Registermodernisierung eines, das wirklich auch in den nächsten 10 Jahren vorangetrieben wird und am Ende der 10 Jahre oder vielleicht auch schon vorher auch tatsächlich schon die ersten Früchte trägt. Und das würde dann bedeuten, dass nicht mehr der Bürger mit seinen Daten aufs Amt gehen muss, sondern dass das Amt sich die Daten dann eben von den jeweils anderen Ämtern holen kann, weil es dann eben eine Vernetzung gibt der Register. Das heißt, Zugriffe sind dann möglich. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Eheschließung beantragt, dann ist es heutzutage ja so, dass man noch eine Geburtsurkunde aus seinem Geburtsort braucht und die dann jeweils in der Gemeinde vorlegen muss, in der man jetzt die Eheschließung beantragt. Und in Zukunft ist es hoffentlich dann möglich, dass man die Eheschließung beantragt und dann holt sich die Gemeinde das selbst. Ja? Und das sind Dinge, die werden die Bürger merken, die werden die Bürger und Bürgerinnen merken. Das wird deutlich weniger Aufwand werden für die Bürgerinnen und Bürger, weil dann einfach die Daten direkt zwischen den Behörden ausgetauscht werden können, was eben heutzutage nicht der Fall ist, weil die Systeme fehlen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der in den Ländern, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, schon deutlich besser gelöst ist. Ne? In Estland gibt es das X-Road-System, glaube ich, in Finnland wird es auch eingesetzt, wo es eben schon möglich ist, dass die Daten, die in den Behörden jeweils liegen, miteinander vernetzt sind über verschiedene Mechanismen. Und wenn wir hier in Deutschland die Registermodernisierung schaffen, dann haben wir hier einen ganz, ganz wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall spürbar. Und das wird in den nächsten 10 Jahren passieren.
Das heißt, dann kriege ich vielleicht auch irgendwann mal sowas hin wie, also ich werde das nie vergessen, wo ich mit deinem Kollegen Tino Kühnel in Estland war und wir uns mal diese ganzen Systeme da zeigen lassen haben. Das ist inzwischen auch schon viele, viele Jahre her. Ich glaube auch schon 7 Jahre oder so dürften, ja, nicht ganz, 5 Jahre vielleicht, 6 Jahre vor der Pandemie. Und wir uns diese ganzen Systeme auch mal zeigen lassen haben und dann auch das Thema Autoverkauf zum Beispiel, wo ich heute irgendwie dann Auto abmelden, Auto wieder anmelden, hin und her. Und da ist es ja wirklich so, ich gehe in meine App und sehe die Fahrzeuge, die auf mich angemeldet sind und kann sagen, hier, ich möchte dir, Antonia, mein Auto verkaufen, klick da drauf, dann bekommst du eine Anfrage, sagst, aha, okay, nehme ich an. Dann bestätige ich nochmal, dass ich das Geld auch erhalten habe und dann ist das Auto umgemeldet. So einfach könnte es ja sein.
Ja, so einfach könnte es sein. Und ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, auch, wenn die Registermodernisierung läuft, dann auch in greifbare Nähe rücken wird, ist das Thema Push-Government. Also, dass eben der Staat proaktiv auch Angebote an Bürgerinnen und Bürger macht, weil der Staat eben weiß, in welcher Lebenslage dann vielleicht ein Bürger auch ist oder eine Bürgerin auch ist oder ein Unternehmen und das dann eben proaktiv anbieten kann. Also beispielsweise, keine Ahnung, wenn ein Kind 6 Jahre wird, dann soll es in die Schule kommen und dann könnte ja proaktiv auch angestoßen werden, dass sämtliche Unterlagen oder die Anmeldung schon vorausgefüllt bei den Eltern liegt und man nur noch auf den Knopf drücken muss und akzeptieren muss, ja, passt. Ja. Und also solche Dinge sind dann, glaube ich, möglich.
Wo siehst du denn, also sind wir im September, Weihnachten ist nicht mehr ganz so lange, wo siehst du denn die größten Herausforderungen gerade noch, die euch so ein bisschen ausbremsen vielleicht auch, wo du dir vielleicht wünschen würdest, dass man Dinge anders machen könnte oder verbessern könnte, damit vielleicht hier und da auch was schneller funktioniert?
Also was tatsächlich uns am meisten gerade ausbremst und ich will da gar nicht bashen, das ist tatsächlich das Thema Datenschutz. Gar nicht, weil es nicht möglich ist, sondern weil es einfach kompliziert ist, weil wir eben an Themen arbeiten, die halt neu sind, wo man Dinge ausprobieren muss, wo man Dinge dann auch neu erarbeiten und neu durchdenken muss. Und das dauert einfach auch Zeit. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt in den nächsten Monaten hier auch so weit kommen, dass wir dann auch eine Lösung haben, die dann auch übertragbar ist auf andere Projekte. Also da geht es vor allem immer auch um die Frage, wenn man eben zentrale Plattformen anbietet, wer ist dann derjenige, der die Verantwortung dann dafür trägt? Und das ist was eben aktuell noch auch einiges an Aufwand bedeutet.
Was wir ja bei dem ganzen Bashing, also du wolltest ja kein Bashing machen, hast du auch nicht, aber trotzdem, es gibt ja viel Bashing rund um Datenschutz und dass es uns ja alle nur ausbremst und dass es irgendwie uns immer nur im Weg ist, also gerade bei Menschen, die digitale Lösungen und Produkte und Plattformen bauen. Aber es gibt ja schon durchaus auch gute Gründe für Datenschutz und wenn wir heute in, ich sage jetzt mal, Demokratien schauen, die gerade eher am Struggeln sind, dann können wir, glaube ich, schon auch durchaus froh sein, dass wir einen soliden Datenschutz haben, dass der manchmal auch sehr unterschiedlich interpretiert wird, also je nachdem auch welches europäische Land wir uns teilweise anschauen. Ich erinnere mich da noch gut auch an Gespräche mit finnischen Behörden, die manche Dinge machen, wo bei uns erstmal jeder schreien würde. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich können wir eigentlich ganz happy sein, dass wir einen funktionierenden Datenschutz haben. Aber vielleicht, und das ist ja vielleicht auch so ein Optimismus-Schimmer, den wir da vielleicht irgendwo haben, müssen wir auch da den Austausch nochmal verstärken, innerhalb auch Europas, um vielleicht auch von unserer manchmal doch sehr deutschen, sehr strikten, sehr eher negativen Interpretation von Datenschutzregeln vielleicht ein bisschen wegzukommen. Also vielleicht liegt da auch so ein bisschen Hoffnung drin, dass wir dieses Konstrukt mehr zu schätzen wissen, aber vielleicht auch mehr Interpretationsspielräume vielleicht da sogar finden können, oder?
Ja, also ich bin wirklich überhaupt kein Gegner von Datenschutz. Im Gegenteil, also ich finde es sehr wichtig, dass es das gibt. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, damit Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben in den Staat. Also gerade Deutschland hat ja auch in der Vergangenheit mit zwei Diktaturen, die eben die Bürger bespitzelt haben und so weiter. Also da ist das Thema Datenschutz ein ganz wichtiges und vermutlich auch deswegen ist ja auch in Deutschland da der Fokus sehr viel größer als in anderen Ländern. Und also deswegen finde ich es auch sehr gut, dass es das gibt, auch mit dem AI Act und der Regulierung, die jetzt um KI-Einsatz vorgesehen ist. Ich halte das für sehr wichtig, damit wir die Werte, die wir eben hier haben, damit unsere Demokratie geschützt wird und so. Also ich bin überhaupt nicht gegen Regulatur, ich bin ja selbst Beamtin, also bin eben da schon dafür. Aber ich glaube, manchmal müssen wir auch einen pragmatischen Umgang damit finden. Manchmal müssen wir uns auch stärker trauen, Dinge einfach auszuprobieren. Vielleicht müssen wir auch stärker so in Sandboxing denken, dass wir eben nicht das immer nur als Grund haben, warum wir etwas nicht machen, sondern dass wir Wege und Möglichkeiten finden, wie wir trotz der Regulatorik eben die Digitalisierung vorantreiben und dann im Idealfall eine sichere Digitalisierung haben, die datenschutzkonform ist, die dafür sorgt, dass die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger geschützt werden beim Einsatz von KI, dass eben nicht eine Maschine die Entscheidung trifft, sondern letztlich ein Mensch in der Verwaltung die Entscheidung trifft. Also insofern glaube ich auch, dass wir da einen Umgang finden müssen. Ich glaube auch, dass wir den finden werden. Und der Austausch auf internationaler Ebene mit den europäischen Partnern ist da sicher hilfreich. Denn jetzt gerade bei den angesprochenen Themen Datenschutz und KI gilt ja einfach die gleiche Regulatorik. Und da darf es keine Ausrede sein, die Regulatorik. Wenn die anderen Länder das auch schaffen, dann muss es Deutschland auch schaffen.
Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Kraft. Allerspätestens in 10 Jahren sitzen wir dann wieder hier.
Aber ich hoffe doch vorher.
Vermutlich schon früher. Und dann schauen wir mal, was aus all den Plänen geworden ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir bleiben sowieso im Austausch. Und danke dir für die Zeit.
Ja, danke Daniel. Freut mich auch.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.